Ich darf euch alle ganz herzlich von der Gemeinde in Brugstedt grüßen. Es ist draußen wieder Frühjahr geworden. Die Bäume treiben aus. Es ist noch ein bisschen kühl. Gestern Mittag dachte ich schon mal, heute Nachmittag könnte man im Garten Käffchen trinken, aber dann war es auch wieder kühler. Aber es wird wärmer und für manchen ein wichtiges Stichwort: angrillen. Ja, also die Grillsaison beginnt wieder, raus in den Garten angrillen. Wir atmen auf, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker durch Corona bedingt, wo so vieles nicht geht, ja, aber raus im Garten, das geht. Ja, wir atmen auf und ich glaube noch, viel, viel stärker als wir jetzt im Frühjahr aufatmen und manch einer mit Begeisterung jetzt mal wieder den Grill anheizt, viel, viel mehr war man begeistert im Land Israel zur Zeit des Propheten Joel, als man merkte, es regnet wieder. Ja, die Dürrekatastrophe ist vorbei. Wir dürfen in diesem Jahr wieder mit einer Ernte rechnen. Und die Heuschrecken sind fort. Also wie muss man damals aufgeatmet haben? 100-mal mehr als wir, wenn wir merken, ach, wird wieder warm, raus in den Garten. Ja, 100-mal mehr. Ich möchte heute weiter mit euch ein paar Verse aus dem Propheten Joel bedenken. Wir lesen Kapitel 2 ab Vers 18. Der Prophet begibt sich jetzt in die Rolle eines Beobachters. Er beobachtet, was Gott getan, oder er berichtet uns, was Gott getan hat. Nämlich, Gott erbarmt sich über sein Volk. Joel Kapitel 2, ich lese die Verse 18 bis 27. Und der Herr eiferte für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr antwortete und sprach zu seinem Volk: Siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet, und ich werde euch nicht mehr zu einem Gegenstand der Verhöhnung unter den Nationen machen. Und ich werde den von Norden von euch entfernen und ihn in ein dürres und ödes Land vertreiben, seine Vorhut in das vordere Meer und seine Nachhut in das hintere Meer, und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen wird sein Verwesungsgeruch, denn groß getan hat er. Fürchte dich nicht, du Erdboden, juble und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze der Steppe, denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Und ihr, Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott. Denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit, und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Und die Tennen werden voll Getreide sein, und die Kelderkufen überfließen von Most und Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben, mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn eures Gottes loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Also der Herr Yahweh eifert, er kämpft für sein Land. Er hat plötzlich Mitleid mit seinem Land. Hieß es im ersten Teil von Kapitel 2, seid traurig über euch, betet, bittet den Herrn um Hilfe, zerreißt euer Inneres, euer Herz und nicht nur eure Kleider. Kehrt um zu Gott, macht einen Feiertag, trefft euch am Tempel, die Priester sollen heulen. Ja, das war der Aufruf zur Umkehr zu Gott. Und der Prophet beschreibt hier nicht, ist das wirklich passiert? Wir wissen es nicht. Es kommt vielmehr darauf an, was hat Gott getan? Nämlich der Herr hat Mitleid mit seinem Volk. Ja, und damals sah das so aus, es heißt, ich sende euch das Korn, den Most und das Öl. Also Gott ließ es im Land Israel wieder wachsen. Er schickte das Korn, also das Getreide.
Man konnte wieder Getreide ernten, Mehl draus mahlen, Brot backen. Man hatte wieder Brot. Und es heißt weiter im Vers 19, das Korn und den Most, also Traubensaft, frisch gepresster Traubensaft, der Weinstock gab wieder seinen Ertrag. Man konnte wieder Trauben ernten und der frische Traubensaft, also ich glaube, der schmeckt ganz, ganz einzigartig. Ja, wir kennen den aus den Pappkartons und nehmen wir mal an, wirklich frisch gepresster Traubensaft, das muss super sein. Ja, den kann man natürlich auch vergären lassen zu Wein. Ja, und das heißt, du hast ein bisschen Brot wieder zu essen und du kannst dir abends auch ein Glas Wein gönnen. Und das Öl. Öl, ein großer Begriff in der Bibel, wurde in vielerlei Hinsicht verwendet. Ja, man presste die Oliven aus, der Olivenbaum, auch ein Sinnbild, der Weinstock, der Olivenbaum, der Feigenbaum. Ja, so typische Gewächse fürs Land Israel. Wenn die ihren Ertrag geben, heißt das, die Welt ist in Ordnung, Gott ist da. Ja, der Ölbaum gibt wieder seine Frucht, also Öl. Die Oliven wurden gepresst, mitunter dann noch zerstampft und nochmal ausgepresst. Olivenöl gab es in mindestens, ich glaube, 3 oder sogar mehr verschiedenen Qualitätsstufen. Ja, wozu brauchte man Olivenöl? Also ein wichtiger Punkt, man konnte das Brot, das man aß, ins Öl reintauchen und hatte etwas Fett dazu. Also Olivenöl, man könnte heute sagen, man hatte wieder Butter auf dem Brot. Also, wenn ich Brot zu essen habe, ist ja schon mal das Wichtigste geklärt. Wenn ich Wasser dazu zu trinken habe, ist nicht gerade viel, aber damit kann man überleben. Aber es gibt Brot, es gibt Wein und es gibt auch was, ich hätte beinahe gesagt, was auf die Bämse schmieren. Olivenöl brauchte man auch für die Lampen, also Öllampen. Dafür verwendete man natürlich Olivenöl in geringerer Qualitätsstufen. Olivenöl brauchte man im Tempel bestimmte Opfer, also Getreideprodukte, Griesmehl, sowas wurde im Zusammenhang mit Olivenöl für Gott geopfert. Man brauchte hochwertiges Olivenöl für die Leuchter in der Stiftshütte, beziehungsweise dann im Tempel. So, also das bedeutete, wir haben wieder ordentlich zu essen, es wächst wieder. Und auch im Tempel, wir haben wieder was, was wir Gott zum Opfer bringen können. Das Leben funktioniert wieder. Das ist hier die Botschaft, die Beobachtung, die der Joel macht. Ja, der Herr eiferte, er kämpfte für sein Volk. Und dann sind wir wieder typisch in einem prophetischen Text, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft manchmal so ineinander übergehen und wir als Leser das gar nicht richtig auseinanderhalten können, vielleicht auch gar nicht wirklich auseinanderhalten sollen. Im Vers 20 heißt es, ich werde den von Norden von euch entfernen. Was ist der vom Norden? Wenn man sich das Land Israel vorstellt, hat man im Norden, vor allen Dingen damals in der Geschichte, einige wichtige Großreiche. Die waren damals zur Zeit des Propheten genau genommen noch gar nicht wirklich da oder nicht so als ausgeprägte Großreiche da. Im Norden von Israel, da lebten die Assyrer, die später das ganze nördliche Israel wegfressen und entvölkern sollten. Im Norden, jedenfalls ungefähr im Norden, entwickelte sich später das Babylonische Reich, das das südliche Israel, also das Land Juda, erobern, Jerusalem zerstören und die Bevölkerung in die babylonische Gefangenschaft bringen wird. Wir denken dabei immer an die Daniels-Geschichten, die dort stattfanden. Ja, der von Norden. Später dann das Medo-Persische Reich, die Griechen, also von Israel gesehen, alles so, sagen wir mal, ungefähr im Norden, den von Norden. Also der Prophet Joel sieht hier Großmächte aufsteigen, die genau genommen zu seiner Zeit noch gar nicht da waren. Und er sagt, ich werde den von Norden von euch entfernen. Und dieser Text hat so einen Aufbau mit so Klammern. Ich springe mal vom Vers 20 zum Vers 25. Bei Joel ist nämlich auch das Problem, man kann manchmal nicht genau auseinanderhalten, wo spricht er vom Krieg und wo von der Heuschreckenplage. Also typisch prophetischer Text, bildliche Rede und wörtliche Rede gehen so ineinander über. Und im Vers 25, und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben, mein großes Heer. Also die zukünftigen militärischen Großmächte, die vielleicht damals gerade im Aufstehen waren, sagt Joel, die wird Gott von euch wegtun. Und die Heuschrecken, die euch in den letzten Jahren das Leben schwer gemacht haben, mein großes Heer, also Heuschrecken und Militär, in der Rede des Joel gar nicht einfach auseinanderzuhalten, ja, die werde ich von euch wegtun. Und interessant auch, immer geht's darum, Gott sendet mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Die Heuschrecken waren nicht von ungefähr gekommen. Die hatte Gott geschickt. Und die hat Gott auch wieder zurückgerufen. Ja, also was uns im Leben begegnet, auch die gegenwärtige Corona-Pandemie, das kommt nicht von ungefähr. Das lässt Gott kommen, das schickt Gott. Und dann gibt's auch den Tag, wo er das wieder zurückruft. Also sowohl die Großmächte im Norden, die euch in Zukunft zu schaffen machen werden, als auch die Heuschrecken, mit denen ihr euch in den letzten Jahren rumgeplagt habt. Das habe ich weggetan. Und da heißt es dann im Vers 21, fürchte dich nicht, du Erdboden. Juble und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchte dich nicht, du Erdboden. Kann der Erdboden sich fürchten? Wenn man sich das Land Israel vorstellt, ja, also ein trockenes Land, Regen ist dringend notwendig. Wenn der ausfällt, wird es sofort eng mit der Ernte. Ein trockenes Land, der Regen fällt aus. Der Bewuchs durch die Viehherden, die was fressen müssen, und dann auch durch Heuschrecken und anderes weggefressen. Der nackte Boden liegt da. Ja, das sorgt dann dafür, es kommt der Wind, der Boden wird dann so staubig, der Wind trägt fort, es gibt Bodenerosionen. Der Erdboden leidet. Und ihm wird hier gesagt, fürchte dich nicht, du Erdboden. Ich habe vorige Woche in Oelsnitz über diesen Text gesprochen. Fürchte dich nicht, du Erdboden. Wisst ihr, woran ich da gedacht habe? Oelsnitz, Steinkohlebergbau. Ob der Erdboden da sich auch manchmal gefürchtet hat, als der durchgraben wurde, Halden aufgeschüttet wurden, Industriegebäude hingepflanzt wurden. Und dann in den 70er Jahren war Ende mit der Steinkohle. Dann standen noch Industriebrachen da. Die wurden dann nach 90 abgerissen. Die Halden saniert. Auf einer Halde haben wir einen Aussichtsturm obendrauf. Manches auch in anderen Bergbauregionen erkennt man heute gar nicht mehr als Halde. Ja, weil man viel saniert hat. Ob sich da auch manchmal was zum Guten wieder gewendet hat. Ja, und Dinge wieder grün geworden sind. Also im Land Israel diesen Niedergang, Trockenheit, Heuschrecken und was weiß ich, was noch an Problemen dazu kam. Aber dann auch wieder, Gott hat es gelingen gelassen, es ist auch wieder aufwärts gegangen. Niedergang, Abstieg und aber auch wieder Aufstieg. Etwas, was auch wir im Leben oft erfahren. Auch in der Politik, in der Wirtschaft, Abstieg. Und dann gibt's auch manchmal wieder Aufstieg, Gott sei Dank. Ja, wie mag der Erdboden manchmal leiden in manchen Gegenden der Welt? Und schön, wenn auch wieder etwas in Ordnung gebracht wird. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes. Kann ein Tier Angst haben? Also wer mit Viehzeug zu tun hat, weiß, dass auch ein Tier in Angst geraten kann. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes. Wisst ihr, woran ich gedacht habe bei diesem Satz? 2019 gab es in Australien große Buschfeuer, mehrere Jahre Trockenheit, große Hitze, große Buschfeuer. Vielleicht habt ihr es auch mitgekriegt, damals haben die Koalabären von sich redens gemacht. Wie die unter dem Buschfeuer gelitten haben, gestorben sind. Und Leute sich eingesetzt haben, um die Tiere zu retten. Man schätzt, dass durch die Buschfeuer in Australien 3 Milliarden Tiere kaputt gegangen sind. Also Und da ging es überhaupt nicht nur um die Koalabären, die Reptilien, es sind Schafherden verbrannt, es sind Bienenvölker verbrannt, die Fische haben gelitten, Hitze, zu wenig Wasser, ohnehin zu wenig Wasser, darauf noch die Flugasche von den Waldbränden, die das Wasser verdorben hat, Unmengen Fische sind kaputt gegangen. Und Australien war ein großer Getreideexporteur, die haben in alle Welt Getreide geliefert. Und auf einmal, aufgrund von mehreren Jahren Trockenheit, waren die weg vom Fenster. Die mussten Getreide sogar importieren. Ja, da merkt man, wie der Erdboden, wie die Tierwelt leiden kann. Die gesamte Weinernte um Canberra muss durch das Feuer kaputt gegangen sein. Ja, und ich las dann weiter, 2020, also im vorigen Jahr, und das haben wir vermutlich hier gar nicht so richtig mitgekriegt, hieß es, es regnet wieder in Australien. Und auch mit seinen Getreidelieferungen ist Australien wieder am Markt. Also 2020 müssen die eine sehr gute Ernte eingefahren haben und waren als Getreideexporteur wieder am Weltmarkt da an ihrem alten Platz. Also ein Abwärts, aber auch ein Aufwärts wieder. Es grünen die Weideplätze. Und im Vers 24, und die Tennen werden voll Getreide sein, die Kelderkufen überfließen von Most und Öl. Ja, also Gott tut seinem Volk wieder Gutes. Es geht wieder aufwärts und wir werden nicht nur leben, wir werden Überfluss haben. Wir werden Überfluss haben, denn der Baum trägt seine Frucht, Vers 22. Der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag, denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit. Er lässt herabkommen Frühregen und Spätregen. Im Land Israel war die Situation so, oder ist vermutlich bis heute so, im November hat man eine Regenzeit. Die braucht man, damit der trockene Boden aufweicht. Da kann man pflügen und säen. Dann geht die Saat auf. Wenn alles läuft wie geplant, kommt im März der Spätregen. Das Getreide ist aufgegangen. Es regnet wieder drauf. Und jetzt kann das nochmal richtig einen Wachstumsschub kriegen und richtig ausreifen und wird im Mai, also so ungefähr werden wir Pfingsten feiern. Ja, Pfingsten war in Israel ein Erntefest. Kann also im Mai dann geerntet werden. Und wenn es heißt, es gibt Frühregen und Spätregen, dann heißt das, die Welt ist in Ordnung, es wächst. Und das heißt auch, Gott ist da. Gott ist da. Ja, das ist die gute Botschaft. Frühregen und Spätregen, Gott ist da. Das ist die Botschaft, die hinter diesen Bildern steht. Und das ist das Schöne. Gott lässt es wieder wachsen und gedeihen im Land Israel. Und jetzt der Vers 23. Man findet in diesem Text Strukturen, die sind gar nicht so ohne weiteres sichtbar. Beim genaueren Studieren merkt man sie. Im Vers 23, erster Teil, sind wir in der Mitte dieses Textes angekommen. Am Kernpunkt dieses Textes. Gott ist da, es gibt Frühregen, es gibt Spätregen. Was bleibt jetzt für Menschen zu tun übrig? Nämlich der Prophet sagt, und ihr Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott. Das ist das, was von Menschen jetzt bleibt. Gott zu danken, Gott zu loben. Hier kommt der Prophet an. Das ist sozusagen die Mitte dieser Geschichte. Die zukünftigen Feinde aus dem Norden jagt Gott fort. Die Heuschrecken in der Vergangenheit hat Gott fortgejagt. Es grünt wieder und es regnet wieder und wir haben wieder Überfluss. Und in der Mitte, und ihr Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott. Also das heißt, im Leben gibt es das Abwärts und auch wieder das Aufwärts. Es gibt die Zeit des Klagens. Wer die Psalmen kennt, weiß, dort ist vom Lob die Rede und dort ist auch von der Klage die Rede. Die Bibel kennt die Klage. Es ist erlaubt zu klagen. Und gleichzeitig wissen wir aus der Bibel auch, die Klage ist oft gar nicht so weit weg vom Lob Gottes. Mancher Psalm beginnt mit einer tiefen Klage und es geht hinab in die Tiefen des Lebens. Und aus den Tiefen wieder hinaus kommt der Psalmist wieder zum Lob Gottes. Das, die Klage und das Lob. Beides hat im Leben seinen Platz. Und so merken wir auch in der jetzigen Phase, wo alles so öde ist und wieder Lockdown. Und da haben wir doch schon, sind wir doch schon beim Impfen und wir merken noch keine Fortschritte. Und in Indien ist alles noch viel schlimmer. Ja, wenn man das so sagen. Und dann liest man den Text des Propheten und wird an das Lob Gottes erinnert. Ja, dann macht uns das deutlich, Leute, es gibt auch noch die Seite, Gott zu loben. Und es war interessant, ne, dass wir vorhin 3 Loblieder gehört haben. Ja, das ist im Grunde genommen natürlich, das natürliche, gesunde Gemeindeleben. Das Lob, das darf nicht fehlen. Also auch wenn die Klage da ist. Es gibt die Tiefen im Leben und es gibt auch die Höhen. Gott führt hinab, Gott führt aber auch wieder hinauf. Also das Lob Gottes, das soll uns immer wieder begleiten. Und wenn es Zeit der Klage gibt, dann auch aufpassen, dass wir nicht in der Klage stecken bleiben, sondern wieder hinkommen zum Lob Gottes. Das ist ein wesentlicher Punkt in dieser Geschichte aus dem Propheten Joel. Das Lob Gottes, wie sieht das heute aus? Also Musik haben wir schon gehabt, ist derzeit eingeschränkt. Ja, ich glaube, ich war nicht der Einzige, der manchmal fast schon ein bisschen laut mitgesungen hat. Ist zurzeit eingeschränkt, trotzdem, wir haben Musik gehört. Ja, vielleicht ist unsere Zeit auch dazu da, den Musikern extra Dankeschön zu sagen, weil sie sind mehr auf sich gestellt, singen ist eingeschränkt. Ja, also wir haben die Musik nach wie vor, wir können zumindest den Liedtext auch mitlesen in den Liederbüchern. Ja, das Lob in der Musik. Musik ein wichtiger Bestandteil beim Lob Gottes. Das Lob in den Gebeten. Ja, also heute Mittag sitzen wir zu Hause, also was heißt wir, ich, viele von euch, wir gehen nach Hause, sitzen am Mittagstisch und dazu sagen, danke Herr, wir waren heute in der Gemeinde, wir haben die Geschwister gesehen, wir haben Gottes Wort gehört, wir haben Musik gehört, draußen das Wetter gut, wir haben heute einen freien Tag, danke Herr für das, was wir haben. Ja, auch vor Mittagessen das Gebet, ganz bewusst gesprochen, ein Dank, ein Lob an unseren Gott. Das Gebet in der Gemeinde. Ich, bei diesem Text wurde ich erinnert an eine Situation in Tierfeld, wo ich aufgewachsen bin. Ich weiß nicht mehr, ich musste ungefähr 14 Jahre alt gewesen sein. Ich weiß noch, wie der Saal damals eingeräumt war. Ich weiß ungefähr, wo ich saß, ziemlich weit hinten, so wie hier hinten an den Heizkörpern. Und jemand betete, der sonst gar nicht so viel sagte, betete in der Gebetsgemeinschaft, vielleicht war es im Zusammenhang mit der Mahlfeier, Herr Jesus, du bist herrlich. Amen. Denkbar kurz, denkbar einfach, denkbar klar. Ja, wir haben viele gebetet. Das eine Gebet habe ich mir gemerkt. Ich wüsste heute noch, wer es gesprochen hat. Aber in einfachen Satz gesagt, Herr Jesus, du bist herrlich. Oder Herr Jesus, du bist allmächtig oder du bist groß. Oder das ist ein einfacher Satz gesagt. Ne? Das Lob Gottes. Das Lob, die Anbetung Gottes. Ja? Also Lob Gottes in unseren Gebeten. Es geht weiter, Lob Gottes. In unseren Brüdergemeinden sind wir gewohnt, mit der Mahlfeier die Anbetung des Herrn zu verbinden. Ja, auch wenn wir zusammenkommen, um miteinander das Brot zu brechen, an Jesus zu denken, was hat er für uns getan, das, mein inneres Verhältnis zu Jesus zu erneuern und Danke zu sagen, ihn zu loben, ihn zu anbeten. Es gibt also viele Möglichkeiten. Und man könnte noch so viel sagen, Möglichkeiten, an die wir hier gar nicht denken, Gott zu loben. Das ist also der Kern, zu dem wir immer wieder zurückgerufen werden. Die Bibel ruft uns immer wieder zum Lob Gottes zurück. Wir fahren rein ins Klagen, haben oft auch Gründe dazu. Und dann wird der Bibelleser wieder aufmerksam gemacht, Junge, es gibt auch noch das Lob Gottes. Vergiss mal, was da rundherum alles an Krise ist. Denke an das Lob Gottes. Ja, das Leben ist so viel abwärts und immer wieder ein Aufwärts. Und ich denke, hier werden auch manchmal manche Endzeitpropheten von diesem Text etwas in Frage gestellt. Es gibt in dieser Welt nicht nur das Abwärts. Es gibt auch das Aufwärts, das Gott wieder schenkt. Ja. Und schließlich komme ich zum Vers 27. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin. Ihr werdet erkennen. Erkennen ist mehr als nur Wissen. Im vorigen Jahr habe ich gewusst, es gibt Corona. Vor paar Wochen habe ich mal mit jemandem gesprochen oder mich intensiver mit jemandem unterhalten, der die Erkrankung richtig durchlitten hat. Und da weiß man nicht nur, es gibt Corona, sondern da hat man mal einen Eindruck gekriegt, was jemand durchlebt, den es ja richtig weggerissen hat durch so eine Corona-Infektion. Da kriegt man mal einen Eindruck. Das ist mehr als nur, ich weiß, es gibt da so eine Infektionskrankheit. Ja, und wer die selber gehabt hat, wird noch mal tiefer darüber sprechen, wie das ist. Ja, also es gibt das einfache Wissen, aber es gibt auch mehr als Wissen. Ich habe das erlebt. Ihr werdet erkennen, heißt praktisch, ihr werdet die Erfahrung machen, dass ich in eurer Mitte bin. Gott in der Mitte seines Volkes. Das heißt Heiligkeit. Gottes Heiligkeit ist da. Also Gottes Heiligkeit ist da, die strahlt nach außen und die drückt die Sünde raus. Die hat keinen Platz mehr. Gott in der Mitte seines Volkes. Da wird die Sünde verdrängt, die kommt nicht mehr ran. Das ist Gottes Heiligkeit. Das schafft auch Zuverlässigkeit. Das schafft auch Vertrauen. Gottes Heiligkeit ist da. Ich kann hier mein Geld liegen lassen, das nimmt keiner weg. Er lacht. Er weiß, was ich hier angesprochen habe. Ja. Gottes Heiligkeit ist da. Gottes Heiligkeit in der Mitte Israels. Gottes Wirksamkeit. Ja, Gott strahlt nach außen. Das hat Auswirkungen auf die Leute rundherum. Das hat Auswirkungen nach außen. Das gibt Kraft nach außen. Das gibt Stabilität nach außen. Gottes Heiligkeit ist da. Ja, das ist deutlich geworden damals, als Israel durch die Wüste zog, Gott in der Mitte seines Volkes. Das ist wieder deutlich geworden, als Jesus kam. Er wohnte unter uns, er kam in sein Volk. Ja? Jesus in der Mitte seines Volkes. Und weiter, und dass ich der Herr, euer Gott bin. Also Gott in der Mitte Israels, ich der Herr, euer Gott, Jahwe ist unser Gott. Wer ist unser Gott? Unser Gott ist der, zu dem wir rennen, bei dem wir Hilfe suchen, wenn es eng wird. Jahwe ist der Gott, der da ist, der uns hilft. Ja, Jahwe, das ist der Gott, der Israel aus der Sklaverei rausgeführt hat, der mich aus der Krise rausgeholt hat. Jahwe ist der, der mir hilft. Und das ist natürlich immer auch eine kritische Anfrage an viele andere Götter unserer Zeit. Und das ist auch eine interessante Kontrollfrage, die jeder für sich selber hat. Von wem erwarte ich, dass es mir hilft, wenn es eng wird? Ja, eine interessante Frage, die man sich selber immer wieder einmal im Leben stellen muss. Dass ich in eurer Mitte bin, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und jetzt kommt ein Nachsatz. Da heißt es, und keiner sonst. Dieser Satz macht deutlich, Gott lässt niemanden neben sich stehen. Man ist im Grunde genommen beim ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Man ist hier beim ersten Gebot und man merkt, wie Glaube auch ein Kampffeld ist. Ja, wie Glauben immer auch Mut erfordert. Man muss den Mut haben zu sagen, Gott allein, Jesus allein. Wir sind in unserer Zeit heute gewohnt, immer viele Wahrheiten nebeneinander stehen zu lassen. Und diese Meinung hat auch durchaus etwas Gutes, wenn man bereit ist, mehreres nebeneinander stehen zu lassen. Und ist auch eine wichtige Grundlage unserer Gesellschaft. Ja, aber in Glaubensdingen sind wir immer wieder herausgefordert zu sagen, Gott allein, Yahweh allein, sein Sohn Jesus Christus allein. Interessant ist, dass wir damit eben doch letztlich auch gar nicht allein sind. Ja, wir haben weltweit insgesamt, ich glaube, ungefähr ein Fünftel der Weltbevölkerung sind Muslime. In ihrem Glaubensbekenntnis wird das ähnlich gesagt. Allah ist Gott und Mohammed ist sein Prophet und keiner andere neben ihm. Also da sind wir irgendwo auch nicht wiederum nicht die Einzigen, die so einen Absolutheitsanspruch von ihrem Gott vertreten. Also wir stehen hier in einer Herausforderung, das immer wieder festzuhalten und auch zu sagen, keiner sonst. Also Glauben ist keine Nebensächlichkeit, Glauben ist immer auch eine Auseinandersetzung, ein Gefecht bedeutet oft auch Spannung. Und ich komme hier zum Schluss. Wir sehen in Israel, es ging im Land abwärts. Heuschrecken, Dürre, Feuer und ich weiß nicht was noch alles. Und heute in diesem Text haben wir gesehen, Gott sieht sein Volk wieder an. Es geht wieder aufwärts, es wächst wieder, man wird sogar Überfluss haben. Hurra, Gott ist da. Dieses Ab und dieses Auf, das erlebte Israel in seiner Geschichte. Das sind Dinge, die auch wir als Menschen ganz natürlich erleben. Im persönlichen Leben, da gibt es im Beruf Krisen und dann auch Zeiten, wo es wieder besser geht. Auch in der größeren Politik, welche Ab- und Aufs haben wir in den letzten Jahren erlebt, in den 90er Jahren, die Arbeitslosigkeit, haben wir gedacht, die nimmt nie ein Ende. Heute haben wir fast die umgedrehte Situation, es gibt zu wenig Fachleute. Auch ein Ab und ein Auf. Wir haben die Corona-Krise. Wir können froh sein, die Corona-Krise ist reingeknallt in einer Zeit, wo es wirtschaftlich gut ging. Aber ach, wir haben doch 2008 erst die Finanzkrise gehabt. Die ist auch Geschichte. Ja? Und ich nehme an, auch Corona, das derzeit haben wir den Eindruck, das geht nie zu Ende. Ich nehme an, von diesem Text her, auch das wird zu Ende gehen. Es gibt Ab. Und es gibt auch auf wieder. Und ich wurde daran erinnert, es gibt aber auch ein letztes Ab. Ein letztes Mal die Treppe hinuntergehen. Ja, auch im persönlichen Leben, irgendwann gehst du das letzte Mal die Treppe hinunter. Du hast so viele abwärts und wieder aufwärts erlebt. Und irgendwann im Leben gibt's das letzte abwärts. Irgendwann im Leben gehst du das letzte Mal die Kellertreppe hinunter. Das kann man sogar wirklich ganz wörtlich nehmen. Ja, da gehst du das letzte Mal die Kellertreppe hinunter. Und irgendwann im Leben geht auch die Welt ein letztes Mal die Kellertreppe hinunter. Es hat so viele ab- und aufgegeben. In der biblischen Geschichte und bei uns heute. Geht auch die Welt irgendwann das letzte Mal die Kellertreppe hinunter. Und am Schluss steht das Gericht Gottes. Ja, und das ist jetzt die entscheidende Frage. Du gehst irgendwann das letzte Mal in deinem Leben die Kellertreppe hinunter. Und wer geht mit dir mit? Jesus sagt von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ja, du gehst irgendwann wirklich das letzte Mal die Kellertreppe hinunter und der Tod holt dich ein. Aber Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Dann gibt es wirklich wieder ein Auf. Ja, und das ist meine wichtige Frage an dich von diesem Bibeltext her. Im Leben gibt es viele abwärts und aufwärts. Irgendwann gibt es das letzte abwärts. Hast du Jesus dabei, der beim letzten abwärts bei dir ist? Ja, und wenn du das nicht hast, dann ist heute der Tag, um zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, du sollst mein Herr sein. Dann bin ich auch, wenn es irgendwann einmal das letzte Mal die Kellertreppe hinuntergeht, dann bin ich auch dann nicht allein. Dann ist Jesus bei mir und er sagt von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also dieser Text ist auch eine Einladung an jeden von uns, ja, heute zu sagen, ja, es gibt das ab und es gibt das auf und irgendwann gibt es das letzte ab und da will ich nicht allein sein. Deshalb melde ich mich heute bei Jesus und sage, Jesus, ich will zu dir gehören. Heute ist der Tag, dich bei Jesus zu melden und ihn einzuladen, in dein Leben zu kommen.